Mozilla fragt, der Kontext-Podcast.
In der Kontext-Redaktion zu Gast ist eine Musikerin, die aus Belarus stammt. Wir haben uns darauf verständigt, dass sie Olga heißen und ich sie so anspreche. Sie haben eine Kundgebung jetzt am Wochenende in Stuttgart auf dem Marienplatz für die Freilassung der Oppositionspolitikerin Maria Konsnikova und für ein freies Belarus mit organisiert. Sie wollten nur einen Vornamen haben. Müssen Sie auch hier in Deutschland Angst haben, wenn Sie gegen Lukaschenko reden?
Jetzt nach den letzten Ereignissen muss man schon, glaube ich, vorsichtig sein, weil man weiß jetzt nicht, wie weit es reicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei der Einreise sowieso kann man schon denken, dass es vielleicht geprüft wird, was man für Aktivitäten hatte.
Ja, also der lange Arm reicht auch hier zur Überwachung. Die Angst ist jedenfalls da. Würden Sie jetzt freiwillig zurück nach Belarus im Moment?
Also ich, dadurch, dass ich noch viele Freunde und Verwandte da habe, reise ich schon hin und ist mir gelungen, in dem Jahr zum Beispiel war ich zweimal. Und es ist nicht so, dass ich da niemals zurückkehre und aus dem Grund kann ich jetzt alles auspacken. Also nicht, ja. Ich finde nur, man soll das jetzt machen und nicht von diesem Angst sich abschrecken lassen, weil jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt für das Land, dass man jetzt noch vielleicht einige Sachen retten kann, wie Souveränität vom Land. Oder das ist mein Hauptgedanke.
Also Sie haben also die Hoffnung, dass die Proteste, also spätestens nach der Flugzeugentführung, jetzt weltweit so groß sind, dass sich etwas zum Guten ändern kann.
Genau, dass der Aufsehen so groß ist, dass wir da tatsächlich was erreichen können.
Ja. Belarus, also Weißrussland, darf man beides sagen oder meint das was Unterschiedliches?
Nee, das ist das Gleiche gemeint, nur im Deutschen ist tatsächlich, gibt es Weißrussland als Name und je mehr wir hören von dem Belarus, da freue ich mich eigentlich zu wissen, dass man mehr und mehr Belarus sagt, weil früher war das ganz unbekannt, wo ich erzählt habe, ich komme aus Belarus. Erstmal musste man Weißrussland sagen, dass man es weiß. Aber das ist eigentlich ganz, also nette.
Es klingt selbstständiger als Weißrussland, das gehört schon wieder ein bisschen zu sehr zu.
Ja, genau, in anderen Sprachen sind das überall Belarus eigentlich. Deswegen das.
Dann lassen wir es hier auch bei Belarus. Gilt als die letzte Diktatur in Europa im Moment. Präsident Lukaschenko lässt Oppositionelle verschwinden, Proteste niederknüppeln und schreckt, wie wir jetzt gemerkt haben, selbst vor einer Flugzeugentführung nicht zurück, um den Journalisten und Blogger Roman Protasevich und seine Freundin zu verhaften. Das bekommen wir hier über die Presse auch noch mit. Aber Sie haben ja durch Ihre Freunde und Ihre Familie auch direkten Kontakt in die Heimat. Was hören Sie da noch von denen?
Ich höre, dass je mehr wir nach diesen Protesten, es war ja im August 2020 hat es angefangen nach den Wahlen, also Wahlbetrug, und das war am Anfang noch sehr viel Enthusiasmus da und viele Leute, also es war einmal am 16. August waren dann für 500.000 Leute auf der Straße, um zu zeigen, dass die nicht einverstanden sind. Und das war natürlich, das ist nachgelassen, nur weil sehr viele verhaftet wurden. Und die Maßnahmen sind jetzt ganz anders. Man wird jetzt nicht mehr 2 Wochen im Haft, sondern das wird die Koloniejahre.
Sie kommen in Strafkolonie.
Genau, Strafkolonie, Jahre, also von 4 bis 7 Jahre. Und natürlich auch sehr, sehr große Geldstrafen. Das hat er eigentlich sehr durchdacht, weil die Leute verdienen da richtig wenig. Und wenn da mit einer Geldstrafe bedroht wird, wenn du nur was weiß-rot-weiß anziehst zum Beispiel.
Das sind die Revolutionsfarben, also die Opposition.
Ja. Genau. Für diese Farben sind sehr viele Menschen hinter Gittern. Und wenn man nur die Farben bedenkt, also das ist eigentlich unglaublich, wie paranoid es eigentlich einem vorkommt. Mhm. Also wegen dieser Macht, dass man sich so eine Macht klammert.
Sie haben die letzten Wahlen, die auch wieder an den Haaren herbeigezogen sind, von den Ergebnissen her angesprochen. Da ist ja das ist auch in Deutschland und weltweit bekannt geworden, ein Frauentrio angetreten. Ja. Ja. Maria Kolesnikova, Svetlana Tsikhanouskaya und Veronika Tsapkala, wenn ich das einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Und die Maria ist eine gute Freundin von Ihnen.
Wir haben mit Maria zusammen studiert. Sie war auch in Stuttgart und war auch in der Musikhochschule. Und wir kamen im gleichen Jahr auch nach Deutschland. Und wie sie sich engagiert hat, das kann ich nur bewundern. Also sie kam dann noch vor den Wahlen nach Belarus zurück, sozusagen, um da weiterzuhelfen. Und ich habe bis zuletzt nicht geglaubt, dass sowas passieren kann, dass sie tatsächlich so lange in Haft ist. Also das ist... bis jetzt entsetzlich. Und dass da die Anträge auf ihre Freilassung abgelehnt wurden. Und da bin ich sprachlos, wie auch alle ihre Freunde, die hier in Stuttgart sind.
Wissen Sie, wie es ihr geht?
Man kriegt Briefe. Also, und die ist da recht positiv, also die ist ein sehr, sehr optimistischer Mensch auf jeden Fall. Aber die Situation an sich ist natürlich schrecklich, wenn der, zum Beispiel der Rechtsanwalt von ihr wurde auch verhaftet und dann auch einigermaßen im Haft. Das ist der Witz von Belarus, wo dein Anwalt vielleicht schon in der nächsten Kammer sitzt. Also das ist im Prinzip unglaublich. Und alle, die irgendwie zu tun hatten mit ihr, waren alle dann in Gefahr. Also das ist schon, und was er droht, also er droht im Prinzip, wenn nach diesem juristischen Prozess bis zu 12 Jahre Haft. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man sich nur für ihr Land engagiert, die hat nicht mal kandidiert. Also die war jetzt nicht Kandidatin für Präsidentschaft, also die hat sich nur für den Stab von der Wahlkampagne war dabei.
Was ist denn der offizielle Vorwurf, warum sie in Haft sitzt?
Ich glaube, Anstiftung zu Staatsunruhen. Aber ich kann mich irren. Also man müsste das...
Das drehen die natürlich so hin. Die sind mit Schuld, dass 500.000 Leute auf die Straße gehen. Das ist gegen Lukaschenko.
Man muss sagen, ehrlich sagen, sie ist unglaublich beliebt. Also sie war in Minsk zum Symbol geworden mit ihren Frisur, mit diesen roten Lippen. Man hat dieses Mitgefühl gehabt mit ihr. Alles, was sie gesagt hat, war sehr, sehr persönlich und sehr nah an den Menschen ist es gegangen. Also tatsächlich, die ist zu einem Revolutionssymbol gewesen, also geworden.
Die drei Frauen sind ja auch bekannt geworden, dadurch, dass eine immer die Faust gehoben hat, eine hat das Victory-Zeichen gemacht und eine hat das Herzchen gemacht und das war Maria.
Ja,
das war
Maria. Das stimmt.
Man muss auch schon irgendwas öffentlich Wirksames tun, dann wird man auch weltweit bekannt und das macht natürlich die Macht, wenn dann solche Leute auf die Straße gehen und sie populär sind, auch so gefährlich für Lukaschenko vermutlich.
Ja, natürlich, und die hat auf jeden Fall sehr viel Hoffnung gegeben, weil es waren schon früher Proteste, es ist nicht jetzt 27 Jahre lang nichts gewesen, aber die wurden sehr schnell zusammen niedergeschlagen sozusagen, nicht, dass die viele Leute sich getraut haben, auf die Straße zu gehen. Und diesmal war so viel Hoffnung da und auch so viel Empörung nach diesem Wahlbetrug, dass echt sehr viele Leute rausgegangen sind und gesagt haben, nee, jetzt reicht. Aus dem Grund hat sie die Hoffnung verkörpert, dass vielleicht dieses Mal, weil es sind schon so viele Wahlen gewesen, vielleicht dieses Mal was anderes wird. Also das ist extrem wichtig, was sie da gemacht hat.
Olga, sind Sie persönlich durch Maria mehr politisiert worden, sich jetzt auch zu engagieren oder jetzt hier auch diese Kundgebung zu machen?
Durch Maria, also ich habe auf jeden Fall verfolgt, was sie macht, aber mich hat das im Ganzen mitgenommen, weil es sind auch andere Leute, es gibt zum Beispiel Pavel Latuschka, der ehemalige Kulturminister von Belarus, der hat selber gekündigt und ist jetzt auch in Polen, also in der Europäischen Union, und macht sowas wie Krisisregierung, so eine Übergangsregierung, was so Gegensatz, was im Dialog treten könnte mit Lukaschenko. Das haben die so versucht, zumindest irgendeine Gegenstimme zu geben. Und der hat mich auch fasziniert, was er an Verständnis gebracht hat für den Land, wie man handeln kann, wie man was machen kann. Zum Beispiel jetzt mit Sanktionen hat er auch seine Vorschläge von diesen Krisisregierungen. Das ist das, was man eigentlich, wo man richtig zuhören kann. Mhm. Und vielleicht das Wirksamste. Also was Sanktionen betrifft zum Beispiel.
Lukaschenko ist jetzt schon seit 1994 an der Macht. Ja. Er war immer ein Diktator. Warum kann er sich so lange halten? Liegt das nur an Putin oder liegt es auch daran, dass er ein relativ gutes Sozialwesen und Gesundheitswesen auch im Land hat, dass die Leute doch einigermaßen zufrieden mit dem Alltagsleben sind?
Ich glaube, politisch waren die Leute auch nie wirklich aktiv. Also solange er an der Macht war, war jetzt nicht... politische Frage da, was machen wir mit den nächsten Wahlen, weil alle Oppositionellen wurden ja entweder verschwunden, also niemand war da, um so eine Opposition zu verkörpern, also es waren welche da, aber auf jeden Fall hat er niemand so weit zugelassen und ich glaube, Ja, tatsächlich waren die Leute ein bisschen eingeschüchtert, ich glaube. In dem Wissen, das kann sich sowieso nichts ändern. Also ich habe mich als Kind, als Schülerin nicht besonders mit Politik befasst, ja. Weil das würde eh nichts bringen. Also man ist es da auch kein
Thema. Aber es geht den Leuten ja auch nicht grundsätzlich schlecht. Das muss ja keiner verhungern, man hat Arbeit und das funktioniert
genau,
ja. Das
genau.
Sozialwesen funktioniert.
Genau, bis jetzt durch Corona natürlich hat es ja. sich sichtbar gemacht und dann... Jetzt erst recht, wo die Leute verhaftet sind, da weiß jeder, was passiert ist. Also früher war das so unmerklich, wo die Leute verschwunden sind, kann man es durch Propaganda alles anders erklären. Ja?
Es gibt sogar offiziell noch die Todesstrafe.
Ja, tatsächlich.
Wird die noch vollstreckt, weiß man das?
Ja, die wurde vollstreckt nach einem Anschlag. Es war mal ein Bombenanschlag in Metropolitan, also in der Metro und in der U-Bahn. Und es wurden zwei jungen Leute verhaftet und ziemlich sehr, sehr schnell verurteilt. Also es war fast nicht so wirklich ein Prozess. Also ich kann mich sogar irren, aber ich glaube, das war so nach dem Motto, jetzt jemand schnell in die... und die waren tatsächlich, das ist glaube ich die letzte vollgestreckte Todesstrafe.
Warum hält Putin noch immer seine Hand über Lukaschenko? Warum liegt ihm daran?
Ich glaube, das ist auf Deutsch Ally, also das sind die seine quasi nächsten Nachbarn, die Verbündeten, genau das ist der deutsche Wort, die Putin auch nicht so schnell verlieren will. Das ist, ich glaube, da das Problem ist, dass Geld, was Lukaschenko da anfragt, kommt später für das eigene Volk. Im Gegenteil, also das muss man verstehen, wenn man da was ausleiht oder irgendwie um Hilfe bietet, das wird dann gegen dem Volk in Belarus verwendet und werden dann die Milizen bezahlt, die dem Volk erschlagen oder morden. Das ist die Wahrheit leider. Deswegen die Unterstützung, also Volk ist jetzt nicht beteiligt an der Anfrage von der Hilfe da, also das ist definitiv.
Was würden Sie, Olga, denn sagen, was ist außer Öffentlichkeitsarbeit, Kundgebung machen, auf die Straße gehen, protestieren, wichtig, um weiterzukommen für ein freies Belarus? Mhm. Es werden Sanktionen angedroht, auch von den USA und von Europa. Kann das sinnvoll sein oder trifft das dann Land letztendlich auch die Bevölkerung?
Ich glaube, dass es Bevölkerung ist tatsächlich jetzt schon so am Hungern und das wird wirtschaftlich sowieso schlimm zugehen. Also das weiß man jetzt schon durch sehr viel, was der Lukaschenko angestellt hat. Aber im Prinzip die Sanktionen, wie auch Latuschko behauptet, der in Polen ist, die Sanktionen sind enorm hilfreich, weil dann hat er keine Ressourcen mehr, um die Miliz zu bezahlen. Dann hat er vielleicht Bedenken, was man weiter, wie man sich an diese Macht klammern kann. Also da, ich würde sagen, dass man kann die Sanktionen durchdacht natürlich, also es muss zum Beispiel, es gibt Belarus Kali, das ist ein Unternehmen, was sehr, sehr groß auch mit Deutschland kooperiert und natürlich ist es auch für Deutschland schwierig, muss man das irgendwie einplanen, wenn man so ein großes Partner plötzlich in Sanktionen verliert oder das absichtlich macht, aber ich glaube, das ist das wert, weil die Leute seit fast schon einem Jahr leiden drunter und die Repressionen werden nicht besser. Also ich spreche mit sehr vielen direkt von Belarus und man sieht da kein Ende. Und immer noch gibt es welche, die Hoffnung haben. Deswegen, gerade für diese Leute, dass da nicht umsonst, also dass diese Wartezeit, dass dieses Leiden nicht umsonst ist. Ich glaube, die Sanktionen sind jetzt richtig wichtig.
Also auch deutsche Unternehmen müssten dann halt mal in den sauren Apfel beißen und auf ein paar Euro oder auch ein paar Millionen Euro verzichten, um diesen Druck aufrechtzuerhalten.
Weil man muss es so verstehen, dass es dann nicht endlos, also wenn man es einmal macht, dann ist das vielleicht, kehren wir alle ins freie Belarus zurück. Das ist schon...
Der Mann von der Veronika, der Tsapkala, ist ein großer Unternehmer, ist jetzt auch im Ausland schon. Haben Sie mitbekommen, er hat jetzt dazu aufgerufen, über Crowdfunding ein paar Millionen zusammenzusammeln und die soll man dann den Sicherheitskräften geben, damit sie Herrn Lukaschenko verhaften.
Aha, okay, das ist mir neu, die Nachricht, also muss ich zugeben.
Ich glaube, er hat erst 60.000 oder was zusammen, aber er versucht es halt auf diese Art und Weise. Ich weiß nicht, wie reich er selber ist und ob er die Millionen nicht auch spenden könnte, aber glauben Sie, dass der Apparat um Lukaschenko überhaupt dafür empfänglich ist oder stehen die wie ein Mann zu ihrem Präsidenten oder sind sie eigentlich nur von dem abhängig?
Ich glaube, wenn man irgendwann, so stelle ich es mir vor, natürlich, das ist nur meine Meinung, dass man irgendwann, wenn man nicht bezahlt wird, also hält man auch nicht mehr zu den Leuten, die dich dann, die den Land so ins Nichts treiben. Also das ist ja offensichtlich. Und solange da Zahlungen ans Miliz und an Militär gehen, das ist natürlich, das wird kein Ende geben.
Also ja, also wenn da das Geld nicht mehr fließt, das wäre schon ein Hebel da anzusetzen.
Genau, oder zum Beispiel, was jetzt auch vor kurzem besprochen wurde, die SWIFT-System, dass wenn man das zum Beispiel hinkriegen würde, die Abschaltung von dem, das würde auch sehr
den
schnell...
Den Zahlungsfluss unterbrechen.
Zahlungsfluss, ja, genau, ja, genau. Ja. Das würde ihn auch sehr... Regime würde das auf jeden Fall treffen. Ja.
Viele Leute sind im Gefängnis. Manche mussten ins Ausland gehen, weil sie um ihr Leben gefürchtet haben. Würden Sie befürworten, dass noch mehr Leute das Land verlassen, damit sie einfach aus ihrer Angst rauskommen und nicht um ihr Leben fürchten müssen? Oder würde das die Opposition so schwächen, dass im Lande dann überhaupt nichts mehr passiert?
Also viele wollen, das ist schwer zu glauben, aber viele wollen auch gar nicht weg. Also ich kenne auch viele, die jetzt übergangsweise zurzeit zum Beispiel nach Ukraine oder Litauen gehen, aber ohne irgendwas zu nehmen und mitzunehmen, weil in dem Glauben, dass sie bald zurückkehren können. Deswegen, ich weiß nicht, also ich würde nicht sagen, dass da jetzt so ein Fluss von Leuten, ich glaube, dafür sind die Weißrussen zu patriotisch und tatsächlich zu ihrem Land verbunden, dass die nur aus dem Grund jetzt massenweise das Land verlassen. Ja. Also natürlich ist Verfolgung, also die Leute, die tatsächlich verfolgt werden,
ja,
natürlich ist verständlich, dass man das ermöglichen kann mit dem Visum, weil soweit ich weiß, jetzt ist zum Beispiel die Ausreise nicht möglich. Also das ist außer nur vielleicht mit litauischen, polnischen Visum.
Ja, wenn das Flugverbot durchgesetzt wird, dann kommt da sowieso keiner mehr rein und raus.
Genau. Mhm.
Das wird dann ja schwierig.
Genau. Aber zum Beispiel ganz vor kurzem Dmitri Stachowski, das ist der Junge, der Selbstmord begangen ist, der hat ja geschrieben, also der hat so Pläne für sein Leben gehabt und auch in seinem letzten Brief hat er erwähnt, ich habe niemals und empfehle niemandem den Suizid zu begehen, aber ich sah einfach keine Wahl. Und von diesen Jugendlichen, also 17 Jahre alt, der einfach so lange in diesen Miliz befragt wurde und sein Urteil ist ja wegen der Protestbeteiligung, also nicht mal Organisation, also ist der hat sich am Protest beteiligt und dass man diese Suizide vermeiden kann, also das wäre was wir richtig brauchen.
Also unterm Strich muss man sagen, der Druck auch aus dem Ausland, aus USA und von der EU ist wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig darzustellen, was da tatsächlich vor sich geht
auf
und wie
Fall.
Er regiert. Und dazu noch die Sanktionen, damit vielleicht das Geld nicht mehr fließt für die Leute, die ihn an der Macht halten.
Und dass da die Leute mitbekommen, es wird nicht einfach nur vergessen, es wird tatsächlich zugeschaut, es wird unterstützt von außen, also dass man nicht irgendwie, weil man muss sich vorstellen, das ist 1600 Kilometer von hier, also das ist nicht irgendwo in anderen Teil der Welt, das ist gar nicht so weit weg, genau. Und dass man das Gefühl kriegt, okay, wir werden gesehen, dass die Leute leiden, das sieht man von außen und dass auch Regime mitkriegt, das wird nicht irgendwelche ohne Konsequenzen da. Dass der Welt schaut zu.
Planen Sie auch weitere Aktionen jetzt hier in Stuttgart oder in Baden-Württemberg?
Ja, also wir haben eigentlich eine große Community, die auch von Stuttgart, auch gestern waren welche aus Karlsruhe, Heidelberg, also um den Stuttgart herum. Und das war jetzt bei uns sehr viel musikbezogene, auch durch Maria, weil sie selber Musikerin ist. Und wir planen noch mit einem KUB-Verein, das ist ein Kulturverein Belarus in Deutschland, die planen auch einige Ausstellungen, dass man ein bisschen die Fotografen sieht, die von da geflohen sind. Also auch mit diesen kulturellen erstmal Verklärung sozusagen von belarussischer Seite, dass es einerseits politisch, andererseits auch kulturell ein bisschen gibt.
Ja. Sie haben freundlicherweise auch Ihre Geige mitgebracht. Ich sagte ja schon, Sie sind Musikerin, damit verdienen Sie hier auch Ihr Geld. Und Sie haben von der Musik gesprochen, die auf der Kundgebung gespielt wurde. Mhm. Darf ich Sie bitten, dass Sie uns ganz zum Schluss für das Gespräch bedanke ich mich jetzt schon mal und für Ihr Kommen ein kurzes Stück zuhören.
Genau. Und zwar, das wird ein belarussisches Volkslied sein, Kupalinka, heißt es. Jetzt ist die auch verboten, also für Singen oder Spielen dieses Liedes in Belarus selbst, also kann man auf jeden Fall verfolgt werden.
Also wenn Sie das in der Heimat spielen, werden Sie verhaftet?
Genau. Also es waren schon welche und am besten noch rot-weiß, weiß-rot-weiß tragen und dann ist man auf jeden Fall da. Obwohl es ist ein Volkslied.
Ich wollte gerade sagen, ist das ein aufrührerischer Text? Da steht da nicht drin, hängt Lukaschenko auf oder was?
Das Lied, das ist über ein Mädchen, die, also das ist wirklich wie alle Volkslieder, also ein hübsches Mädchen da.
Ich bin gespannt. Genau. Herzlichen Dank, Olga.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Silla fragt. Der Kontext-Podcast.